Mein Name ist Hassan Hossein-Sade. Ich komme aus dem Iran. Ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland. Ich bin Sprecher der Hungerstreiker, der iranische Hungerstreiker in Würzburg. Wegen des unserer Asylverfahren in Deutschland, das dauert immer schon lange. Wir leben in einer Kaserne, das ist 150 Jahre alt. Wir kriegen 2x Essenpakete in Woche und 40,90 €. Und wir dürfen nicht arbeiten, wir dürfen nicht eine private Wohnung vermieten. Wir sind in Gefahr. Wir waren in Gefahr im Iran. Wir haben Folter geworden. Wir haben also Gewalt. Ich hatte also Beispiel Todesstrafe und meine Familie sind untergedrückt im Iran.
Das war Massoud Hossein-Zadeh. Das ist ein Flüchtling aus dem Iran. Ein Mensch, dem im Iran die Todesstrafe droht. Massoud Hossein-Zadeh ist einer von 10 Menschen, die seit Mitte März in Würzburg auf einem ziemlich zentral gelegenen Platz kampieren. 10 iranische Flüchtlinge, die aus einer sogenannten Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg nun protestieren. Sie haben zum Beispiel 17 Tage lang einen Hungerstreik durchgeführt, der ist mittlerweile ausgesetzt und sie machen das, weil sie Forderungen haben. Sie wollen zum Beispiel, dass schlicht und ergreifend die Menschenwürde ohne Einschränkung auch eingehalten wird. Sie wollen eine drastische Verkürzung der Bearbeitungszeit von Asylanträgen, die Abschaffung der sogenannten Gemeinschaftsunterkünfte und auch die Abschaffung der sogenannten Residenzpflicht. Und vor allem wollen sie ein Recht auf selbstbestimmtes Leben. Wir hören über den Kampf jener Asylbewerber, die eben in Würzburg gerade protestieren und schon 17 Tage lang zum Beispiel einen Hungerstreik angetreten haben, den Rechtsanwalt Wolfgang Baumann.
Es können ja nicht die vielen Personen, die jetzt Asylsuchende sind und in Würzburg zusammengepfercht sind in einer alten Kaserne, auf den Marktplatz gehen. Sie haben das schlimmere Leben momentan in der Gemeinschaftsunterkunft, die auch der katholische Bischof hier in Würzburg für völlig unzumutbar erklärt hat. Und es waren auch Parlamentarier aller Parteien aus dem Bayerischen Landtag hier und haben gesagt, es muss aufgelöst werden. Aber da glaubt momentan noch keiner daran, dass die Gemeinschaftsunterkunft aufgelöst wird. Das Ganze dauert ja schon einige Zeit und zunächst gab es einen Pavillon, dann gab es einen zweiten und dann wurde noch ein größeres Zelt aufgebaut. Zunächst war es ein Rotkreuzzelt, weil ein Hungerstreik stattgefunden hat und die Entkräfteten dann untersucht werden mussten und dann wurde ein der Witterung entsprechend beheiztes Zelt aufgestellt. Das hat natürlich Stirnrunzeln rundherum hervorgerufen, weil da Geschäfte sind Banken und Cafés mit im Vorplatzbereich aufgestellten Stühlen und da gab es also gewisse Unvereinbarkeiten. Da hat die Stadt dann aus Gründen der Sicherheit und Ordnung die Demonstranten des Platzes verwiesen. Vor allen Dingen hat man sich gestört daran, dass sie auch genächtigt haben in den Zelten, was beim Hungerstreik ja das Übliche ist. Und es kam dann Sympathisanten auch von der Börsenszene und haben sich dann auch angesiedelt, sodass es dann doch schon eine gewisse Agglomeration von Zelten war. Man hat dann erklärt, man müsse woanders hin. Man hat einen Platz angewiesen, direkt bei der Regierung von Unterfranken. Da ist allerdings tote Hose, wie man so schön sagt. Da kommt niemand vorbei, nur die Beamten der Regierung von Unterfranken. Die zynische Begründung war dann, die verantwortlichen Entscheidungsträger der Regierung von Unterfranken, die sind ja diejenigen, die am wesentlichsten davon unterrichtet werden müssen. Andere da nicht so wichtig. Da könnte man das ja dann auch auf die grüne Wiese verlegen. Dagegen hat man sich gewehrt.
Ja, der Rechtsanwalt Wolfgang Baumann, der in Würzburg derzeit iranische Flüchtlinge vertritt, die zum Beispiel einen Hungerstreik durchgeführt haben, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Situation, das heißt, dass sie in Würzburg in einer Gemeinschaftsunterkunft untergekommen sind, mit ziemlich miserablen Bedingungen. Das heißt vor allem auch, Sie auf Forderungen aufmerksam machen wollen.
Wir hatten das eine Gespräch im Rathaus, 4. April, waren sie also von Regierung, von Bundesamt, eine Vertreterin von Innenministerium, also Sozialinnenministerium war hier. Wir haben schon gesprochen, wir haben Zeit gegeben, also wegen des unserer Akten nochmal prüfen und neue Sache, neue Anträge und so weiter. Sie haben schon also versprochen, 2 bis 3 Wochen. Also machen Sie nochmal Prüfungen unserer Akten. Wir haben schon gesagt, dass wir bleiben in der Zelt, also in der Straße, bis das unsere Ziele erreichen.
Initiative gegen jeden Extremismusbegriff. Die haben ein Buch veröffentlicht, was hier zum Ende der Nachrichten aus dem beschädigten Leben nun kurz vorgestellt werden soll. Das Buch ist vor einigen Tagen im Unrast Verlag erschienen und hört auf die Frage Nie wieder Kommunismus. Zur linken Kritik am Stalinismus und Realsozialismus. Ist 232 Seiten dick und enthält 12 Aufsätze, die sich doch auf eine recht unterschiedliche Art und Weise beschäftigen mit dem Scheitern des historischen Kommunismus.
Zum einen steht die Linke, egal ob sie das will oder nicht, oder egal in welcher Strömung der Linken sich die einzelnen Personen dann selbst verorten, unweigerlich in dieser Tradition von Stalinismus und Realsozialismus. Das heißt, man kann das nicht irgendwie abschütteln oder begrifflich erledigen, indem man sagt, man ist jetzt kein Stalinist oder man ist kein Sozialist oder man ist kein Kommunist, sondern man ist irgendwas anderes. Die Idee des Kommunismus, die Idee der Befreiung, war auch die Idee, die Stalinisten und Realsozialisten verfolgt haben und von Anfang an zumindest mit emanzipatorischen Ansprüchen gestartet sind, dann aber nichts dagegen gemacht haben oder es nicht vermocht haben, das Scheitern dieses Projektes, wenn man das Scheitern als das Scheitern der emanzipatorischen Ansprüche begreift, aufzuhalten. Und insofern, finde ich, muss man sich mit dieser Tradition auseinandersetzen. Aber man muss das nicht tun, oder man sollte jetzt nicht denken, man sollte das deshalb tun, weil man heute sonst Leute nicht mehr überzeugen könnte von einem linken Projekt. Das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber in erster Linie ist es so, dass die Linke sich natürlich mit den Verhältnissen beschäftigen muss, in denen der Mensch unmündig ist, in dem der Mensch unterdrückt wird, in dem der Mensch Unfreiheit ist. Und Stalinismus und Realsozialismus stehen genau für solche Verhältnisse. Das heißt, wenn die Linke antreten soll, die Herrschaft von Menschen über Menschen abzuschaffen, dann muss sie sich mit dem Stalinismus und Realsozialismus beschäftigen, weil dort die Herrschaft über den Menschen zu einer gewissen Perfektion gebracht worden ist.
Die INEX, die Initiative gegen jeden Extremismusbegriff, hat im Unras Verlag vor einigen Tagen ein Buch veröffentlicht und von der INEX, wie hier gerade Uli Schuster gehört, über das Buch Nie wieder Kommunismus zur linken Kritik am Stalinismus und Realsozialismus. Es geht da um eine Diskussion über den real existierenden Sozialismus, über das, was die SU war, über das, was auch die DDR war und auch eine Diskussion über die kommunistische Idee.
Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war, ach, das sind ja Utopien, ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich, im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein, dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten.
Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtetes Wesen ist, das formulierte einst Marx. Und das war sehr lange eine der Forderungen der historischen Linken. Und es ist vielleicht auch heute noch. Für einige war es vielleicht auch ein Traum. Ein Traum, den mittlerweile kaum jemand mehr begreifen mag. Klar, die bürgerliche Gesellschaft hat das andere ins Museum gestellt, die Auseinandersetzung scheinbeendet, ohne wirklich ausgekämpft zu sein. Und das, obwohl dieses Ende fortwirkt in der unendlichen Geschichte von Menschenbeherrschung und Naturzerstörung. Genau in diese Gedanken taucht ein Buch ein von der Gruppe INEX, was vor kurzem im Unrast Verlag erschienen ist. Es geht um den Umgang mit Stalinismus und Realsozialismus. Es geht um den Umgang mit der Sowjetunion. Es geht um den Umgang mit der DDR. Und natürlich, es geht um die Delegitimierung der kommunistischen Idee. Auf den Widerspruch hinzuweisen zwischen Realsozialismus und einer emanzipatorischen Gesellschaft, das hat sich die Gruppe vorgenommen, die nun dieses Buch veröffentlicht hat. Wir hören zum Abschied der Nachrichten aus dem beschädigten Leben für diese Woche nochmal Uli Schuster von der Initiative.
Es ist ja ein Sammelband und der lebt auch ein bisschen davon, dass die Leute, die darin schreiben, nicht alle dieselben Positionen haben. Und es gibt zum Beispiel, weil wir ja gerade bei der Erklärung waren, wie konnte die kommunistische Idee scheitern. Es gibt also bestimmte Schwerpunktsetzen auch in der Erklärung dessen. Und das macht auch ein bisschen den Reiz des Sammelbandes aus. Es gibt einen Autor wie Dietrich Behrens, der sehr stark die gesellschaftlichen Umstände und Traditionalismen im Russland hervorhebt und diese sehr stark als Momente der Erklärung benennt, wie Stalinismus zu Stalinismus werden konnte. Und auf der anderen Seite gibt es Autoren, ihr könnt euch vielleicht den Text von Christian Schmidt nennen, der über die Politik des Kommunismus schreibt, die viel eher in die marxistische Theorie einsteigen und gucken, welche Aspekte gab es denn in der Theorie, vielleicht schon in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx selber, die es wahrscheinlicher gemacht haben, oder auf die zugegriffen werden konnte, um dann eine bestimmte Politik zu legitimieren und vielleicht auch zu veranstalten, die letztendlich dann verbrecherisch geworden ist. Und das sind so zwei verschiedene Perspektiven, die eine eher auf die Umweltbedingungen schauen, die andere eher auf die Theorie gucken. Und das findet sich in dem Sammelband vor allem im ersten Teil wieder. Auch die Cheburashka, eine Gruppe aus Berlin, gucken sich zum Beispiel an, wie ging denn Marxismus-Leninismus mit dem Konzept der Nation um? Und bringt da ganz interessante Erkenntnisse zutage. Herauszuheben wäre vielleicht auch noch gerade die Beschäftigung mit kritischen Perspektiven auf Stalinismus und Realsozialismus, die es schon früher gegeben hat. Also so eine Art antistalinistische Haltung, die bereits bei Rätekommunistinnen und Rätekommunisten, bei Anarchosyndikalisten vorgekommen sind. Auch das ist ein Text, der sich genau damit beschäftigt. Der kommt von Hendrik Wallert und heißt Die Weltreaktion ist auch Moskau. Und da geht es genau um diese Tradition des Antistalinismus, des frühen Antistalinismus, der sozusagen bis an die Entstehungsgeschichte des Realsozialismus heranreicht. Vielleicht noch einen Text, den ich hervorheben will. Ansonsten sollte man sich einfach wirklich das im Internet das Inhaltsverzeichnis angucken. Es spielt natürlich auch eine relativ starke Rolle, wie der stalinistische Terror einzuschätzen ist. Also welchen Stellenwert, welche Funktion hatte der? Und hier gibt es einen Text von Christoph Jünke, Schädelstätte des Sozialismus heißt der, der Erklärung dafür liefert, warum Stalinismus zu so einer Terrorherrschaft wurde und wie dieses System, dieses bürokratische System sich über das massenweise Einsperren von Menschen und auch das Töten von Menschen sozusagen immer wieder selbst reproduziert hat.